Sie hören eine Sendung von DRS2.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Heute begegnen wir einer Katze, die keine Scheu vor Wasser kennt. In den Mangrovenwäldern von Bengalen lebt der Königstiger, von den Menschen gleichzeitig gefürchtet, bedroht und verehrt. Bald schon ist der Schutz der Waldgöttin vor dem Biss des Königstigers wohl nicht mehr nötig. Warum? Das erfahren Sie in dieser Sendung. Eine Tankfüllung Holz bitte. Forscher des Paul-Scherrer-Instituts PSI tüfteln dran rum, wie aus Holz ein optimal verbrennbares Gas wird. Erste Erfolge mit einem Pilotversuch verleihen diesem Holzgasprojekt nun zusätzlichen Schub.
Grundsätzlich geht's. Es gibt noch viele Probleme zu lösen, aber das hat dann auch das Vertrauen gegeben, zu sagen, und jetzt wagen wir die große Kiste.
Nach dem Blick in diese große Kiste stapfen wir inmitten holländischen Morasts durch einen veritablen Antennenwald. Im Nordosten der Niederlande entsteht das größte Radioteleskop der Erde. Es soll Licht werfen in die Vergangenheit des Alls. Doch zuerst zum Hier und Jetzt. Der bengalische Königstiger dankt ab. Wilderei, Verlust seines Lebensraums und Klimawandel setzen dieser Großkatze, der Panthera tigris tigris, zunehmend zu. Auf dem indischen Subkontinent leben gerade mal noch 1400 Exemplare dieses außerordentlich guten Schwimmers. Selbst in den Nationalparks ist das Überleben für die fischenden Tiger schwierig. Und jetzt droht ihm auch in seinem größten Revier, in den Mangrovenwäldern Bengalens, den Sundarbans, Gefahr. Peter Jacki über eine einmalige, fragile und in ihrem Gleichgewicht gefährdete Lebensgemeinschaft von Tier, Mensch und Pflanzen.
Wir befinden uns in den Sundarbans, am Ort, wo die Ströme Ganges, Brahmaputra und Meghna in den Golf von Bengalen fließen. Hier, etwa 70 Kilometer südlich von Kalkutta, wächst der größte Mangrovenwald der Erde. Ein UNESCO-Welterbe der Natur. Auf einer Fläche, die fast halb so groß ist wie die Schweiz, erstreckt er sich auf unzähligen Inseln bis nach Bangladesch. Bei einer dieser Inseln legen wir an. Und hier hören wir Geschichten, wie sie in den Sundarbans an vielen Orten zu vernehmen sind. Es berichten die Frauen Renuka und Usha Mundal, die wir an diesem Vormittag draußen vor ihren Lehmhütten beim Kochen antreffen.
Meine Tochter war erst ein paar Monate alt und mein Sohn zweijährig, als mein Mann wie jeden Morgen in den Wald ruderte, um zu fischen. Am Nachmittag erfuhr ich, dass ihn der Tiger erwischte. Es war nichts mehr zu machen. Man fand nur noch den halben Körper. Weil wir kein Geld hatten, konnten wir die Versicherungsprämien nicht bezahlen und deswegen erhielten wir nur 1000 Rupien. Es war eine sehr harte Zeit, denn mein Mann war der Einzige, der verdiente. Vor einigen Wochen wurde mein Mann beim Fischen von einem großen Krokodil getötet. Und so blieb ich mit meinen Kindern allein im Haus wohnen. Aber dann tauchte plötzlich jede Nacht ein Tiger auf und fraß uns die Ziegen direkt vor unserer Nase weg. So bekamen wir Angst und verließen den Platz.
In den Sundarbans sollen zwischen 300 und 600 bengalische Königstiger leben. Etwa die Hälfte davon im indischen Teil, der Rest im Nachbarland Bangladesch. Niemand weiß es, eine Zählung gab es noch nie. Es sind weltweit die einzigen Tiger, die in einem Mangrovenwald leben oder überleben. Denn die Großkatze kämpft mit schwierigen Umweltbedingungen. Zweimal im Tag überfluten die Gezeiten weite Teile der Wälder. Der Boden besteht aus knietiefem Schlamm und Lehm. Luftwurzeln der Mangroven, die aussehen wie Spikes, bilden zusätzliche Hürden auf der Nahrungssuche. Nur schwer kommt der Tiger auf diesem Gelände an seine Beutetiere heran. Deshalb fängt er hier auch Fische und schwimmt so viel wie keiner seiner Artgenossen in anderen Gegenden der Welt. Ein Menschenfresser ist der Tiger im Grunde nicht. Doch die prekäre Nahrungssituation ist vermutlich einer der Gründe, weshalb es vor allem in der Vergangenheit häufig tödliche Begegnungen gab, wie eben von Sundarbans Bewohnern geschildert. Ein Verbot, die Kernzone des Sundarbans-Nationalparks zu betreten, hat zum massiven Rückgang der Unfälle geführt, zusammen mit alternativen Angeboten zum Verdienen des Lebensunterhaltes. Damit man sein Geld nicht mehr mit Waldprodukten verdienen muss, betreiben die Leute heute zum Beispiel Fisch- und Garnelenzucht und sie forsten zerstörte Mangrovenflächen wieder auf. Zusätzlich zu schaffen macht dem Tiger und letztlich auch dem Menschen die Klimaerwärmung. In den vergangenen Jahrzehnten steigt der Meeresspiegel kontinuierlich an. Das fördert die Überschwemmung der Dörfer, die alle unter dem Meeresspiegel liegen und mit Dämmen geschützt sind, die mehr und mehr brechen. Der Wasseranstieg befördert aber auch das Meerwasser tiefer und tiefer in die Wälder. Mit dieser vermehrten Zufuhr von Meerwasser wird das natürliche Gemisch von Salzwasser und süßem Wasser in diesem ökologisch wichtigen Gezeitenbereich immer mehr versalzen. Biswajit Roy Chowdhury, Sundarbans-Buchautor und Gründer einer Umweltorganisation mit dem Namen Youth, studiert die Zusammenhänge seit langem.
We have found that due to a raise of salinity in the water, salinity has gone 60% high.
Wir haben herausgefunden, dass der Salzgehalt des Wassers in den Sundarbans in den letzten 25 Jahren um 60% zugenommen hat. Dies hat Teile des Mangrovenwaldes zum Absterben gebracht. Denn nicht alle Mangrovenarten vertragen einen derart hohen Salzgehalt. Die Wiederaufforstung ist auch wichtig für das Überleben des Tigers und seiner Beutetiere.
Both needs forest coverage. Due to increased salinity in the water,
der Klimawandel, der damit einhergehende erhöhte Salzgehalt und die Veränderung des Waldes haben in den Sundarbans bereits Tierarten zum Verschwinden gebracht. Eine Nashornart etwa, den Wasserbüffel und eine Rotwildart. Wir nehmen an, dass auch die Physiologie der Großkatzen eines Tages einen erhöhten Salzgehalt nicht mehr erträgt. Und dann wird in den Sundarbans auch der Tiger aussterben.
Wiped out from Sundarban.
Gegenwärtig laufen in Kalkutta an der Universität von Westbengalen Versuche mit Hauskatzen. Man will bis etwa Mitte Jahr herausfinden, wo die Grenzen der Salzverträglichkeit liegen. Sterben wegen der Versalzung der Sundarbansgewässer die Mangroven, verschwinden mit ihnen nicht nur die Tiger, die Entwaldung hat auch für den Menschen katastrophale Auswirkungen. Mangroven schützen die Dörfer der Sundarbans, aber auch die ferne Millionenstadt Kalkutta vor den Auswirkungen von Stürmen und Flutwellen.
Like all other animals, trees also, these mangrove trees also.
Wenn nun der Salzgehalt ständig zunimmt, drohen auch Pflanzen zu verschwinden, wie etwa der Sundari-Baum. Nach ihm wurden die Sundarbans angeblich benannt. Heute gibt es im indischen Teil der Sundarbans keinen einzigen dieser Bäume mehr. Der erhöhte Salzgehalt führt auch zum Verblassen der Bäume. Allmählich verliert der Mangrovenwald in den Sundarbans so seine Schutzfähigkeit gegen die großen Stürme und Fluten.
Niemand in den Sundarbans geht in die Wälder, um zu fischen oder Honig zu sammeln, ohne zuvor die Waldgöttin Bono Bibi anzurufen. Wie hier während einer Puja im kleinen Tempelchen beim Eingang des Dorfes Pakirala. Bono Bibi soll die Menschen vor Tigerangriffen schützen. Trotz manchmal fataler Begegnungen mit Tigern, man findet kaum jemanden hier, der ihm Böses will. Der Tiger schütze den Wald, heißt es etwa, und halte Frevler fern, die sich vor ihm fürchten. Ob die Waldgöttin Bono Bibi auch dem Tiger helfen wird, jetzt, da er es so nötig hätte?
Der Niedergang des bengalischen Königstigers. Peter Jacki berichtete aus den Sundarbans, den Mangrovenwäldern im westlichen Bengalen. Links zu diesem UNESCO-Weltkulturerbe finden Sie auf unserer Homepage. Holz gibt Gas. Am Paul-Scherrer-Institut PSI im aargauischen Villigen arbeiten findige Köpfe an einer neuartigen Technologie, um Holz zu einem guten Treibstoff zu machen. Die Forschenden haben vor allem eins im Sinn: möglichst viel und saubere Energie aus Holzgas zu gewinnen, nämlich. Ihr Rezept? Aus Holzgas mach Methan. Christoph Keller berichtet.
Sammelstucke ist, was viele Forscher am Paul-Scherrer-Institut am PSI auszeichnet. Er ist beharrlich und bescheiden zugleich, obwohl er soeben mit dem Preis Watt d'Or 2009 des Bundesamtes für Energie ausgezeichnet wurde.
Was wir hier tun, ist, wir versuchen, die Reaktionsbedingungen einzustellen, die es braucht, um das Gas, wie es aus einem Holzvergaser entsteht, in Methan und CO2 umzuwandeln.
Samuel Stucki steht in einer Halle am Paul-Scherrer-Institut in Würnlingen vor einer offenen, metallglänzenden Apparatur mit vielen Rohren und Schläuchen und erläutert.
Dieser Reaktor erlaubt noch eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten und Optimierungen, und daran haben wir in der Vergangenheit gearbeitet.
Methanisierung von Holzgas, so heißt das Verfahren, an dem Samuel Stucki während über einem Jahrzehnt gearbeitet hat. Der Grundgedanke: aus Holz kann man Gas herstellen. Im Zweiten Weltkrieg fuhren viele Autos mit einem Holzvergaser. Aber dieses Holzgas enthält, nebst dem eigentlich brennbaren Gas, eine Reihe von Stoffen wie Teer, andere organische Elemente, die den Wirkungsgrad von Holzgas beschränken. Mehr als 30% Wirkungsgrad liegt nicht drin. Und vor allem, Holzgas kann in dieser Form nicht ins Gasnetz eingespiesen werden und es kann auch nicht in modernen Erdgasfahrzeugen zum Einsatz kommen.
Wenn ich Holz vergase und beispielsweise Strom mache, dann habe ich vielleicht, wenn es gut geht, 30% Wirkungsgrad. Ich muss also 70% der Energie in Form von Wärme abführen.
Anders bei der Methanisierung.
Wenn wir das chemisch umwandeln zu Methan oder zu synthetischem Erdgas, dann erreichen wir Wirkungsgrade 60-70%. Und wir müssen dann weniger Wärme lokal nutzen und wir können das Produkt übers Gasnetz verteilen. Wir können mit dem Gas Auto fahren, wir können mit dem Gas Strom und Wärme machen oder das Mittagessen kochen.
Anders gesagt, verwandeln wir Holzgas zu synthetischem Gas, das Erdgasqualität entspricht, erhöhen wir den Wirkungsgrad und zugleich wird die Energie, die im Holz steckt, transportabel im ganz normalen Erdgasnetz.
Das ist die Philosophie hinter dem Ganzen, dass man sagt, wir bringen den unhandlichen Brennstoff Holz in eine Form, die eben einer modernen Energieinfrastruktur genügt.
Herzstück der Anlage ist ein Katalysator und eine nachgelagerte Stufe zur Reinigung des Erdgases. Bei der Aufbereitung entsteht auch Abwärme, die beispielsweise in ein Fernwärmenetz eingespiesen werden kann. Damit erhöht sich der Wirkungsgrad der Anlage auf über 80%, ein extrem guter Wert. Was bei der Pilotanlage am Paul-Scherrer-Institut funktionierte, musste aber erst einmal im Großmaßstab erprobt werden. Probieren geht über Studieren. Samuel Stucki und sein Team fuhren nach Güssing, die Stadt im österreichischen Burgenland, die energieautark ist, also sämtliche benötigte Energie selber herstellt. Dort steht bereits eine Holzvergasungsanlage und die Anlage bot sich an, um die Methanisierungsstufe gewissermaßen anzuhängen. Samuel Stucki:
Wir wussten noch wenig vom Prozess, aber wir haben gesagt, jetzt gehen wir mal nach Güssing. Und jetzt hängen wir das Ding dort mal dran und schauen, was passiert. Das war ein bisschen verwegen und hat sich aber ausbezahlt, weil wir gesehen haben, grundsätzlich geht's. Es gibt noch viele Probleme zu lösen, aber das hat dann auch das Vertrauen gegeben, zu sagen, und jetzt wagen wir die große Kiste.
Die große Kiste, das ist eine 1-Megawatt-Demonstrationsanlage, die heute in Güssing Tag ein, Tag aus funktioniert, zur großen Zufriedenheit der städtischen Betriebe der Stadt. Wichtig bei diesem Verfahren: Methan aus Holz ist CO2-neutral.
Wenn ich von einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Biomasse ausgehe, das heißt, wenn ich nicht mehr verwende, als auf einer gewissen Fläche nachwächst, dann kann ich von CO2-neutral sprechen, indem ich nämlich dafür sorge, dass das, was ich entferne, wieder nachwächst.
Die Frage stellt sich aber, wie viel Energie denn realistischerweise in einem Land wie der Schweiz mit diesem Verfahren hergestellt werden kann.
Die heutige Holzenergienutzung in der Schweiz deckt etwa 3% des Primärenergiebedarfs der Schweiz ab. Und man rechnet damit, dass man diese Menge vielleicht verdoppeln kann. Und dann sind wir eben bei ein paar Prozent vom Primärenergiebedarf. Wenn ich das jetzt auch umrechne auf das, was zum Beispiel die Mobilität braucht, dann können wir etwa 10% substituieren.
Alles vorausgesetzt, man würde alles brennbare Holz in der Schweiz methanisieren. Dann könnten also 10% aller Autos in der Schweiz mit synthetischem Erdgas aus Holz betrieben werden. Aber
wenn ich gleichzeitig die Fahrzeugflotte einen Faktor 3 effizienter mache, dann bin ich dann plötzlich nicht mehr bei 10%, sondern bei 30%.
Dimensionen, die besonders interessant werden, wenn man weitere Quellen der Biotreibstoffe der zweiten Generation dazuzählt, Methan aus Biogasanlagen etwa oder aus Algenkulturen. Aber man kann ja nicht nur fahren mit dem synthetischen Erdgas, man kann daraus auch Strom gewinnen und Wärme, was interessant ist für lokale Energieversorger.
Es gibt in der Schweiz ein paar Standorte, wo man das diskutiert. Es gibt auch im europäischen Ausland eine ganze Reihe von Standorten, wo eine solche Anwendung zur Debatte steht.
Die Kosten für den Kubikmeter synthetischem Gas liegen leicht über den Preisen für normales Erdgas. Die Unabhängigkeit von den Erdgaslieferungen aus Russland und anderen Ländern aber hat eine Reihe von Energieversorgern dazu bewegt, eine Methanisierungsanlage, wie sie am PSI entwickelt wurde, zu bestellen. Beim Industriekonsortium, an dem das Paul-Scherrer-Institut beteiligt ist, liegt bereits eine Bestellung für eine Anlage im Bereich von 100 Megawatt vor, aus Skandinavien.
Gas geben mit Holz. Sie hörten einen Beitrag von Christoph Keller. Und nun zu den Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik mit Patrick Tschudin.
Sein macht glücklicher als haben. Was unsere Großmütter uns vielleicht schon rieten, nämlich dass es besser ist, sich einen schönen Abend auswärts zu gönnen, als das Geld für unnützes Zeug zu sparen, hat jetzt die Psychologieforschung bestätigt. Eine Studie der San Francisco State University kam zum Schluss, dass Erfahrungen wie auswärts essen oder ins Theater gehen, dass diese Erfahrungen uns nachhaltiger beglücken, als wenn wir fürs gleiche Geld einen Gegenstand kaufen. Die Forscher formulierten es streng kapitalistisch, und zwar so, Zitat, «gekaufte Erfahrungen produzieren Erinnerungskapital». Zitat Ende. Gekaufte Erfahrungen gemeint als soziale, gesellschaftliche und kulturelle Erfahrungen. Und an einem anderen Ort meinten die Forscher, materielle Objekte langweilen uns mit der Zeit, glückliche Erinnerungen nicht. Diese Regel gilt laut der Studie aus San Francisco unabhängig vom ausgegebenen Betrag oder dem Einkommen der Befragten. Was aber sehr wohl vom Einkommen abhängt, ist die Gesundheit, vor allem bei Kindern. Eine diese Woche publizierte Studie der University of Michigan School of Public Health kommt zum Schluss, dass in den USA Kinder und Erwachsene aus einkommensschwachen Familien markant häufiger von Infektionskrankheiten betroffen sind als besser gestellte Personen. Die Forscher stellten fest, dass es sich dabei erst noch um besonders hartnäckige und langfristig schädliche Krankheitskeime handelt, darunter verschiedene Herpesvarianten oder Hepatitis A und B. Als umso dringlicher erscheint vor diesem Hintergrund ein Beschluss, den US-Präsident Barack Obama vergangene Woche gefasst hat. Für umgerechnet rund 40 Milliarden Franken, finanziert aus einer erhöhten Tabaksteuer, sollen die Leistungen der staatlichen Kinderkrankenkasse einfacher zugänglich werden für Kinder aus ärmeren Verhältnissen. Am Freitag haben 9 astronomische Forschungsorganisationen aus den USA, Australien und Korea den Vertrag unterzeichnet, worin sie sich verpflichten zum gemeinsamen Bau und Betrieb des großen Magellan-Teleskops. Dieses dereinst größte optische Teleskop der Welt wird aus 7 je 20 Tonnen schweren Spiegeln mit je 8 Metern Durchmesser bestehen. Mit seinen insgesamt 25 Metern Durchmesser und Baukosten von gegen 1 Milliarde Schweizer Franken wird das Teleskop ab 2019 neue Einsichten ins Universum erlauben im optischen und Infrarotbereich. Erstellt wird der 60 Meter hohe Bau in den chilenischen Anden beim Las Campanas Observatorium. Die Bilder des großen Magellan-Teleskops auf der Erde sollen angeblich noch 10-mal präziser und detailreicher werden als jene des Hubble-Weltraumteleskops.
Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin, wo Neugier genügt. Und mit einem anderen Teleskop geht's hier weiter. Für den letzten Teil der Sendung musste unser Reporter die Gummistiefel anziehen. Raus ging's in morastiges Gelände im Nordosten der Niederlande. In diesem Land, wo vor 400 Jahren ein einfacher Brillenschleifer das Teleskop erfand, ist die Astronomie noch immer eine intensiv gepflegte Wissenschaft. Hier wird fleißig an der Entdeckung unbekannter Winkel unseres Universums geforscht. Nicht zufällig entsteht nun in Exlo das größte Radioteleskop der Welt. David Vogel hat es für uns besucht.
Ein starker, eisiger Wind bläst Corinna Vogt ins Gesicht. Mit schweren Schritten schreitet die junge Astronomin in ihren kniehohen Regenstiefeln ins holländische Niemandsland. Willkommen in Exlo, der einsamsten Gegend der Niederlande. Hier, also tief im Morast, soll das größte Radioteleskop der Welt entstehen. Der Grund liegt auf der Hand. Das Teleskop misst Radiowellen, also elektromagnetische Strahlung aus dem Kosmos. Auch das Licht ist eine elektromagnetische Strahlung. Weil aber Radiowellen besonders langwellig sind, sind sie vom menschlichen Auge nicht erkennbar. Das machen sich nun technische Geräte wie Autos oder Mobiltelefone zunutze, die im genau gleichen Wellenbereich aktiv sind. Diese künstlichen Radiowellen stören die Radioastronomen und genau deswegen sei diese Abgeschiedenheit hier in Exlo ideal für ein Radioteleskop, erklärt die junge Astronomin Corinna Vogt.
Es gibt wenig Störsignale, die uns, ja, oder die Astronomen dabei stören, in was wir vom Himmel sehen. Wir wollen möglichst alles, was vom Himmel kommt, sehen, aber nichts, was von den Menschen kommt. Sei es Auto, sei es, dass ich einfach... Fernseher, Radios, das wollen wir eigentlich nicht sehen. Und deswegen muss man schon versuchen, in eine möglichst ja entzivilisierte Gegend zu gehen. Und das hat sich halt hier eigentlich gut angeboten, weil es eben so ein großes Gebiet ist.
Dieses Gebiet umfasst eine Fläche so groß wie der Pfäffiker See im Zürcher Oberland und liegt in der Provinz Dente im Nordosten der Niederlande, nahe an der Grenze zu Deutschland. Hier entsteht ein auf dem Papier hochambitioniertes Projekt, das vom holländischen Institut Astron initiiert worden ist. Das Projekt LOFA verspricht Neues und Gigantisches. LOFA steht für Low Frequency Array, ein Radioteleskop also, das kosmische Radiostrahlung misst. Wenn man nun erwartungsvoll das größte Radioteleskop der Welt in der holländischen Provinz besucht, wird man als erstes aber ein bisschen enttäuscht. Auf dem Feld steht nämlich kein Koloss aus Stahl und Beton, sondern nur hunderte von simplen Radioantennen, die über das Feld verteilt sind. Jede einzelne dieser Antennen erfasst den Himmel auf einmal. Sie wisse, gibt Corinna Vogt zu, sie wisse, dass die Antennen einen eher unscheinbaren Eindruck hinterlassen. Die eigentliche herausragende Leistung geschehe 50 Kilometer nördlich in Groningen. Dort steht ein zentraler Superrechner, der die eingehenden digitalen Signale von jeder einzelnen Antenne aufnimmt.
Das ist jetzt hier das Herz von LOFA. Das stimmt, wenn es um die Antennen geht und das geografische Herz schlägt hier. Das digitale Herz von LOFA, was genauso wichtig ist, schlägt in Groningen, in einem Supercomputer genannt BlueJean. Da kommen die Daten zusammen und dort werden sie eigentlich verarbeitet und zum schlussendlich zu einem Bild verarbeitet. Aber da muss so viel dazwischen noch passieren und das ist so ein großer Aufwand, dass da steckt eigentlich die Technologie drin.
Das Raffinierte an LOFA ist also nicht die Hardware, sondern die Software, die hinter dem Projekt steckt. LOFA ist also kein herkömmliches, sondern ein virtuelles Teleskop. Über 100 solcher Antennenfelder sollen über ganz Europa in den nächsten Jahren verstreut werden. 25.000 Antennen liefern dann ihre Daten über ein Hochgeschwindigkeitsglasfasernetz zum Supercomputer nach Groningen. Die Idee sei eigentlich ganz simpel, erklärt Heino Falke, Professor für Radioastronomie im holländischen Nijmegen und Initiator des LOFA-Projekts. Je mehr Antennen, desto schärfer das Bild.
Je größer der Abstand ist, desto kleinere Bereiche am Himmel können wir auflösen, desto schärfer können wir hinausschauen. Und da ist ein Teleskop mit 1000 Kilometer Durchmesser besser als eins mit 100. Und Holland ist natürlich auch begrenzt in seiner geografischen Größe. Und deswegen haben wir versucht, LOFACH auszubreiten in andere europäische Länder. Und es dehnt sich jetzt aus von England nach Schweden, nach Frankreich. Wir reden auch jetzt mit Italien, Ukraine und anderen Ländern, um es noch weiterzubringen.
Das virtuelle LOFA-Teleskop ist das erste digitale Radioteleskop, das keinerlei bewegliche Teile und Motoren mehr benötigt. Eine mühsame Einstellung des Beobachtungswinkels, wie bei mechanischen Teleskopen, entfällt. Nun werde dies blitzschnell vom Computer erledigt.
Also normalerweise, wenn ich in eine bestimmte Richtung gucken möchte mit dem Teleskop, muss ich das Teleskop drehen. Mein Rohr richte ich in eine bestimmte Richtung und dann weiß ich, die Strahlung kommt nur aus dieser bestimmten Richtung. In LOFA machen wir es ein bisschen anders. Dann nehmen wir tatsächlich die Strahlung des ganzen Himmels auf. Wir können dann aber aufgrund der verschiedenen Winkel, unter denen die Strahlung reinkommt, im Computer eine bestimmte Blickrichtung herausselektieren und dann sagen, wir möchten mal gerade jetzt nach links auf diesen Stern oder in diese Galaxie schauen. Und dann brauchen wir eigentlich nur den Computer umzuschalten und kein einziges Teleskop zu drehen. Es dreht sich also keine Schüssel, es dreht sich kein Rohr, sondern wir legen nur im Computer einen virtuellen Schalter um. Wir ändern das Programm ein wenig und schon schauen wir in eine andere Richtung.
Es sind diese Fortschritte in der Computertechnologie, die dafür sorgen, dass mit LOFA ein neues Zeitalter in der Erforschung des langwelligen Universums beginnt. Die einfachere Bedienung des Teleskops ist dabei nur das eine. Der entscheidende, viel wichtigere Fortschritt ist die Eliminierung der künstlichen Radiowellen. Denn die vom Menschen verursachten Radiowellen, zum Beispiel von Handys oder Radio- und Fernsehantennen, trüben für die Radioastronomen den Blick in den Himmel. LOFA kann diese Störsignale einfach wegrechnen. So eröffnet sich der Blick auf einen im wahrsten Sinne des Wortes jungfräulichen Kosmos. Mehr als 13 Milliarden Jahre wird dieser Blick zurückreichen. Die Zahl der erfassbaren Radioquellen am Nordhimmel dürfte sich mindestens verzehnfachen. Doch Professor Falke geht es nicht nur um die schiere Zahl. Der Astronom erwartet vor allem einen enormen Erkenntnisgewinn über Planeten, Sterne, Galaxien bis hin zu den entferntesten Strukturen aus der Frühzeit des Universums, die sogenannte dunkle Phase, jene Zeit also kurz nach dem Urknall.
Es gibt eine Zeit, in der das Universum nur gefüllt war mit Wasserstoff. Und aus diesem Wasserstoff entstanden dann die ersten Sterne und die ersten Galaxien. Und dieser Wasserstoff, der strahlt bei einer ganz bestimmten Frequenz. Und diese Frequenz wird am Anfang des Universums zu einer Frequenz verschoben, die wir nur mit LOFA beobachten können, im Bereich von 120, 130 Megahertz. Das heißt, bisher konnte man das noch gar nicht wahrnehmen. Wir können also damit die erste Phase des Universums, wie wir es jetzt kennen, anschauen. Mit Sternen, mit Galaxien. Das ist schon eine interessante Phase im Universum gewesen, wenn man sich vorstellt. Am Anfang war da das Urchaos, das Urmeer, da war dunkle Materie, da war Wasserstoff und nichts, was darauf schließen ließ, dass wir später mal hier Radiostationen oder Teleskope haben würden. Und auf einmal entstand aus diesem Chaos, entstanden neue Sterne, entstanden Galaxien und das Universum fing an zu leuchten. Und diesen Übergang des Universums, den können wir eigentlich nur in diesem Frequenzbereich entdecken.
Bis aber endlich ein aufregender Blick in unbekannte Ecken des Kosmos geworfen werden kann, müssen im Nordosten Hollands noch irdische Probleme gelöst werden. Die Natur macht der Projektleiterin Corinna Vogt zu schaffen.
Am meisten macht uns das Wetter zu schaffen eigentlich. Weil es ist einfach viel zu schlammig, viel zu feucht, um eben die Station aufzubauen. Es ist schwierig, die wirklich flach zu machen. Das ist eine von unseren Bedingungen, die wir haben. Stationen müssen flach gemacht werden. Kabel müssen in den Boden gegraben werden. Das kann man aber auch wieder nur machen, wenn es über Null ist. Wir hatten jetzt gerade eine Periode, wo es halt unter 0 Grad war. Und wir hatten Probleme mit Mäusen, die dann doch irgendwie in die Antennen reingekommen sind. Und es war da schön kuschelig warm und dann haben sie sich da halt eingenistet. Und wir hatten ein paar Probleme mit Vögeln, die hier sich eventuell auf die Sachen gesetzt haben und gepickt haben.
Noch müssen Unmengen an Kabel vergraben und Antennen aufgebaut werden, bis LOFA erste Ergebnisse liefert. Die Wissenschaftler rechnen damit, dass sie 2010 standardmäßig den Himmel beobachten werden. Nach jahrelangem Planen eine befriedigende Aussicht für Corinna Vogt. Sie ist überzeugt, dass sich die Strapazen auf dem Feld lohnen werden.
Jedes Teleskop, das in neue Beobachtungsmöglichkeiten geboten hat, in neue Frequenzbereiche mit neuer Schärfe und mit neuerer Auflösung, hat immer irgendwas Neues entdeckt. Irgendeine Quelle, die wir bisher übersehen haben, die wir nicht sehen konnten, weil wir nicht so tief schauen konnten, so weit schauen konnten, so genau schauen konnten. Irgendwas wartet da. Und es ist und selbst der Himmel ist bei den Frequenzen noch nie so detailliert aufgenommen worden. Noch nie so detailliert gesehen worden. Und selbst das ist schon eigentlich hervorragend. Und selbst das ist schon fantastisch.
Übrigens, die LOFA-Wissenschaftler stehen nicht ganz alleine da mit ihrem Projekt. Auf der Südhalbkugel in Australien arbeiten amerikanische Wissenschaftler daran, ebenfalls im Radiowellenbereich nach dem Unbekannten zu greifen. Die Amerikaner waren zu Beginn noch Teil des LOFA-Projekts. Sie waren aber nicht bereit, amerikanisches Forschungsgeld in das vom holländischen Staat finanzierte Projekt zu stecken. Nun haben sie ihr eigenes Projekt aufgezogen und sind so zu Konkurrenten geworden. Konkurrenz belebe das Geschäft, heißt es dazu gelassen in den Niederlanden.
Das war ein Beitrag von David Vogel. Und damit sind wir schon am Ende der aktuellen Ausgabe von Wissenschaft RS2. Redaktion Patrick Tschudin, Moderation Katharina Boxler. Bleiben Sie uns treu, wir erwarten Sie nächste Woche wieder mit einer Reportage aus dem CERN über die aufwendigen Reparaturen am großen Teilchenbeschleuniger und über das lange Warten der Forschenden auf die nächsten Experimente. Wissenschaft RS2 wie immer samstags 12.40 Uhr auf RS2, in den Wiederholungen übers Wochenende auf RS4 News oder rund um die Uhr mit Beiträgen, weiterführenden Links und Podcast-Angeboten unter wissenschaft.drs.ch.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.